ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Erstmal die Fragen, die aus nur einem Wort bestehen. Name?
Gitte Tschoch.
Geburtstag?
Am Europatag.
Geburtsort?
Das Krankenhaus steht in Borna, aber aufgewachsen bin ich in Frohburg.
Profession?
Ich bin Kulturmanagerin und jetzt Generalsekretärin, CEO des Goethe-Instituts.
Was treibt Sie an?
Ja, ich freue mich, unsere Gesellschaft mitzugestalten, gerade unsere internationalen Kulturbeziehungen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Dort, wo ich angekommen bin.
Welche Musik hat Sie zuletzt berührt?
Wir haben zuletzt die Goethe-Medaille vergeben an Arvo Pärt unter anderem, ein Komponist, der auch lange in Deutschland gelebt hat, weil er zu Hause nicht arbeiten konnte. Und da waren wir in der Weimarhalle und haben das Stück Fratres gehört von ihm. Und das hat mich sehr berührt. Das ist ja sehr eigensinnige Musik.
Wie beginnt der Tag?
Mit einem Kaffee, einem guten Kaffee und einem Glas Wasser. Jetzt ist der Text ausgefallen.
Man hat sie jetzt eben flüstern gehört. Was haben Sie geflüstert gerade?
Ich wollte noch über meinen Text sprechen, der mich bewegt hat, nämlich die Odyssee. Das ist ja ein Text, der gerade als Film wieder in die Kinos gekommen ist und ganz viele Menschen angezogen hat. Und er fasziniert mich total dran. Ist ja tausende Jahre alt, diese Geschichten in der Odyssee, und sie bewegen uns noch heute. Und wenn wir an Skylla und Charybdis denken, das sind so Sprachfiguren, die haben tausend Jahre überdauert. Und man sieht sie im Film visualisiert. Und das fasziniert mich. Ich habe ja Literatur studiert, dass wir solche Bilder und diese Geschichten Jahrtausende mit uns tragen und dass sie uns heute noch berühren. Und das, glaube ich, ist für mich so ein Sinnbild für die Kraft der Kultur.
Das lag vielleicht jetzt auch daran, dass ich einfach diese Frage vergessen habe, weil ich es irgendwie immer noch nicht so richtig glauben konnte, bis Sie jetzt eben tatsächlich hier aufgetaucht sind, dass Sie wirklich hier sitzen in dieser Situation, nachdem der russische Außenminister angekündigt hat, dass die Goethe-Institute in Moskau, St. Petersburg und Novosibirsk schließen müssen. Damit sind Sie als Generalsekretärin, Vorstandsvorsitzende vom Goethe-Institut mittendrin in einer Staatsaffäre. Und jetzt sind Sie hier, und sonst bitten wir unsere Gäste immer, ihr Handy auszumachen, wenn sie hier ins Studio kommen. Ich weiß nicht, ist ihr es an? Müssen Sie erreichbar sein gerade im Augenblick in dieser Situation?
Ich habe es tatsächlich nicht mit ins Studio genommen, einfach um mich auf die Sendung konzentrieren zu können. Das stimmt, das hat uns jetzt die Woche sehr stark beschäftigt. Wir waren jeden Tag in Kontakt, gerade mit den KollegInnen von vor Ort in Moskau und in St. Petersburg, um da einfach zu begleiten und die Lage zu sondieren, zu sagen, was machen wir jetzt, was heißt das? Das ist alles gut vorbereitet, weil wir ja seit 2023 schon in der Situation sind, dass wir nicht mehr so arbeiten können wie zuvor, was auch angemessen ist angesichts der Tatsachen. Und ja, diese Woche war sehr viel los, das stimmt. Die Ankündigung zu schließen, die haben wir über die Medien empfangen.
Das Goethe-Institut ist ein privater Verein, also der deutsche Außenminister Johann Wadephul ist nicht ihr direkter Chef, aber das Außenministerium ist ihr Auftraggeber, das Außenministerium finanziert die Arbeit vom Goethe-Institut. Wie eng sind Sie da angebunden an einfach auch diese politische Welt?
Also die Arbeit passiert an der Schnittstelle von Kultur, Sprache, deutsche Sprache und Außenpolitik. Dadurch, dass wir in den Ländern, in denen wir sind in 100 Ländern aktiv, das Netzwerk wirklich mit Präsenzen, haben sonst noch 1000 Anlaufstellen in noch viel mehr Ländern. Und das ist natürlich dieses Gastsein, sieht man jetzt auch im Fall Russlands, beruht ja auch auf Kulturabkommen, die zwischen Regierungen geschlossen werden. Und deswegen ist das genauso an dieser Schnittstelle zwischen Kulturarbeit, Künstlerinnen und Künstler, Autorinnen, gehen in die Länder, in denen wir tätig sind, berühren dort Menschen mit ihrer Kunst und Kultur, öffnen eine Tür oder ein Tor nach Deutschland. Das ist der Kulturanteil, und der Außenpolitikanteil ist eben der, dass wir in den Gastländern tätig sind.
Und wie muss ich mir das vorstellen in so einer brisanten Situation wie jetzt mit Russland? Also da wird jedes Wort auf seinen diplomatischen Subtext abgewogen, da wird genau abgestimmt, wer sagt was, was sagt die Präsidentin in ihrer Rolle, hat sie gerade gemacht, was sagt die Vorstandsvorsitzende, Generalsekretärin in ihrer Rolle, wie äußert sich das Außenministerium? Da gibt es wahrscheinlich, wie ist es bei Ihnen, Krisenstab oder so?
Ja, wir haben einen Krisenstab, der hat sich jeden Tag getroffen, und wir haben natürlich die Pressekonferenz vom Bundesaußenminister Wadephul mitverfolgt und wurden kurz vorher informiert über den ungefähren Inhalt, dass wir uns einstellen konnten. Es betraf ja erstmal die Schließung des russischen Hauses, aber dadurch, dass das Abkommen eben ein gegenseitiges ist, haben wir uns darauf eingestellt, dass es auch Auswirkungen hat auf unsere Arbeit in Russland. Und dann haben wir gerade dann am Donnerstag, nachdem sich Lavrov geäußert hatte, eben gesagt, okay, wir wollen auch zeigen, dass unsere Arbeit wichtig ist und relevant in Russland, dass sie Menschen erreicht. Es sind ja noch 10.000 Menschen, die in Sprachkursen sind. 500.000 Menschen lernen insgesamt noch Deutsch in Russland. Also die
dann mit Online-Kursen.
Ne? Nicht nur, es gibt auch Präsenzkurse. Und das heißt, das Interesse ist da, das Interesse an Deutschland und eben diese Räume zu bieten. Die Bibliotheken in St. Petersburg und Moskau sind geöffnet, werden auch Bücher ausgeliehen und das ist ja so ein Weg, verlässliche Informationen über Deutschland direkt an die Menschen zu bringen und zu sehen, wofür steht Deutschland heute, für ein offenes Deutschland, in dem man seine Meinung äußern kann. Und das wollten wir sagen. Wir wollten sagen, unsere Arbeit dort ist relevant und die Schließung jetzt eine schlechte Nachricht für die Menschen, die in Kontakt mit uns waren. Und gleichzeitig sind wir eingebunden in eine größere politische Debatte oder Auseinandersetzung.
Dann lassen wir das jetzt mit dem Goethe-Institut in Russland, weil das ist auch nicht so sehr die Sendung für wohl abgewogene Worte und alles auf die Goldwaage und stimmt das jetzt auch diplomatisch und so. Und vielleicht gibt es ja irgendwann eine friedlichere Zeit und Sie erzählen uns in allen Einzelheiten, wie diese Krise, wie Sie die gemanagt haben.
Ja, das können wir uns dann wieder treffen, sehr gerne.
Aber als international tätige Kulturmanagerin ist es sowieso, denke ich, nicht verkehrt, eine gewisse Krisenfestigkeit zu haben. Als Sie zum Beispiel Direktorin vom Goethe-Institut in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo gewesen sind, 10 Jahre ist das her, ohne Ihnen jetzt so mit eurozentristischen Afrika-Klischees zu kommen, da haben Sie aber wahrscheinlich doch einiges erlebt, wo Sie Nerven gebraucht haben, damals mittendrin in der Krise um den damaligen Präsidenten Joseph Kabila da in Kinshasa.
Ich bin 2015 nach Kinshasa gegangen und habe dort das Goethe-Institut aufgebaut, nachdem es 30 Jahre lang dort nicht präsent war. Und das, was schön war zu sehen, war, dass die Menschen gekommen sind und haben ihre Sprachkurszertifikate gezeigt aus den 80er Jahren und haben gesagt, ich habe hier damals Deutsch gelernt und hier ist mein Zertifikat. Und da sieht man, wie stark die Verbindungen sind, die über Sprache, über die deutsche Sprache, unsere Sprache hergestellt werden können und wie tief das auch Menschenleben beeinflusst und wie lange auch dieser Draht bestehen bleibt. Und dort die Arbeit wieder aufzubauen, das war natürlich auch eine Erfahrung in, also es ist ein Resilienzaufbau, vor allen Dingen, weil die Rechtsstaatlichkeit nicht in dem Maße gegeben war, wie wir das hier aus Deutschland und Europa kennen.
Freundlich ausgedrückt.
Ja, aber das ist schon der Punkt, an dem man das gemerkt hat. Es ist natürlich auch eine Gesellschaft, da floriert die Kultur, weil die Menschen Kultur lieben. Ja, die haben eine ganz große Liebe zur Musik. Der kongolesische Rumba hat ja auch die Musikszene auf dem Kontinent und darüber hinaus auch stark beeinflusst. Und das merkt man. Deswegen ist es für Kunst und Kultur ein sehr offenes und sehr gutes Umfeld, dort zu arbeiten.
Aber mein Bild ist, dass der damalige Präsident Joseph Kabila ziemlich typisch war für dieses, es gibt ja diesen Begriff vom Big Man in Afrika, also ziemlich typisch gewesen ist in Afrika für so einen Kleptoautokraten, so vergleichbar im weitesten Sinne nur mal so ein paar Label rauszuhängen, Idi Amin, Mobutu, Mugabe, so eine Figur, also das ist ja ein bestimmtes Klima gewesen dort in Kinshasa, unterstelle ich.
Ja, ich weiß, worauf Sie anspielen, aber ich glaube, dass sich das im täglichen Leben, ich glaube, was die kongolesische Kultur ganz stark hat, ist so eine Art von Chancenbewusstsein. Ja, wir haben ja oft ein Problembewusstsein und da gibt es ein Chancenbewusstsein und man findet dann seine Wege, das zu machen, was möglich ist, also gerade im Bereich Kunst. Das ist eigentlich eine sehr, sehr lebendige Szene und natürlich, was negativ für die Menschen ist, dass es wirtschaftlich nicht vorangeht, dass sie nicht so die Zugänge haben, nicht reisen, also so die Mobilität. Ja, das hat auch viel mit Wohlstand zu tun und das ist eine Tatsache, die das Leben eingeschränkt hat und natürlich auch in dem Sinne, was tut die Regierung für die Menschen, dass sie sich frei entfalten können, dass sie gute Bildungswege haben. Und da hätten sich die Menschen sicherlich mehr gewünscht zu dieser Zeit.
Dann frage ich da an der Stelle weiter nach den Goethe-Instituten. Also mich interessiert die Rolle der Goethe-Institute eben tatsächlich in solchen Staaten, wo wesentliche Grundrechte eingeschränkt sind, wo es eben politische Willkür gibt, wo Zivilgesellschaft verfolgt wird. Was haben Goethe-Institute mit ihrem Auftrag, ein kulturelles Bild von Deutschland zu vermitteln, also über Kommunikation zu vermitteln, in solchen Staaten verloren, wo staatlicherseits ja notorisch gelogen wird, wo Propaganda die öffentliche Kommunikation dominiert?
Ich hatte mich das damals auch gefragt, bevor ich nach Kinshasa gehe. Unterstützen wir dadurch eigentlich eine Art von Gesellschaft oder von Staat, der nicht unseren Grundwerten von Demokratie, Freiheit, Offenheit entspricht. Aber ich glaube, dass es genau da gut ist, eben solche Werte zu leben und in die Praxis zu bringen. Und wenn wir uns auch die 75-jährige Geschichte des Goethe-Instituts anschauen, wir sind ja gerade im Jubiläumsjahr, dann erzählt man sich auch diese Geschichten weiter. Portugal, Argentinien, Ägypten, wo es Diktatoren oder autoritäre Regimes gab und wo die Goethe-Institute, weil sie Räume haben, also wirklich Räume, die sie öffnen konnten, um Begegnungen zu ermöglichen, wo man freier sprechen konnte. Und heute sehen wir das auch in China zum Beispiel, dass da Möglichkeiten bestehen, die das Goethe-Institut dann in dem Falle auszeichnen.
Vor Kinshasa sind Sie für das Goethe-Institut in verschiedenen Positionen in Seoul gewesen, in Tokio, in Johannesburg. Das hatte Traumjobqualitäten. Also Johannesburg würde ich vielleicht ein bisschen in Klammer setzen, aber hatte das Traumjobqualitäten?
Auf jeden Fall. Ich finde, es ist genau das, was mich interessiert. Ich habe ein kulturelles Interesse, habe Literatur studiert in Korea und eben auch eine große Neugierde für die Welt. Wie schauen Menschen in Südkorea, in Südafrika auf die Welt? Was haben sie für Themen? Und so war das natürlich großartig, so viele verschiedene Kontexte, 6 Länder, 4 Kontinente kennenzulernen.
Die ARD-Korrespondentin Lena Bodebein hat ihr mal im Interview erzählt, dass sie mit ihrem Mann in Singapur die Pässe in Plastiktüten im Tiefkühlfach hatten, weil da in Singapur die Luftfeuchtigkeit einfach so hoch war. Und nach solchen Einzelheiten frage ich hier eigentlich, wenn ich Sie jetzt zum Beispiel, wenn wir über Seoul zum Beispiel in Südkorea weiterreden, was haben Sie da gemacht nach Feierabend in Seoul?
Seoul ist ja eine ganz große Stadt mit einem unfassbar reichen Leben. Die Leute gehen total gerne aus. Man geht essen, also das Essen hat eine ganz große Bedeutung. Man kann, gibt auch verschiedene Wetter und dann isst man bestimmte Sachen. Zum Beispiel, wenn es regnet, gibt es einen bestimmten Reiswein und einen Pfannkuchen, den man da essen kann. Oder wenn man eine Prüfung bestehen möchte, dann isst man was so Sticky Rice, damit das Wissen kleben bleibt. Oder Algensuppe in der Schwangerschaft, weil es halt sehr nährreich ist. Und das Essen spielt eine große Bedeutung, also bin ich viel weggegangen. Und was in Korea natürlich auch noch eine wichtige Beschäftigung ist, ist das Singen. Norebang, also Karaoke, ist das japanische Wort. Also Singzimmer heißt das übersetzt, Norebang. Und dann sucht man sich Lieder raus und ist aber in einer kleinen Gruppe. Also man ist nicht in einer Bar und das alle zuhören, sondern man ist, geht in einer Gruppe dahin und singt zusammen. Und das hat was ganz es bringt die Menschen zusammen. Ich habe es sehr gerne gemacht. Man wird dann auch gut drin. Also man muss auch versuchen, die Lieder gut zu singen, sonst blamiert man sich.
Was war Ihre Spezialität?
Ich habe koreanische Lieder gesungen, weil es halt ein guter Weg ist, sich die Texte einzuprägen und Sprache zu lernen. Onje kanin uridashi managi. Also irgendwann werden wir uns wiedersehen, ist zum Beispiel ein Lied, was ich gesungen habe.
Und wenn wir auf unserer Weltreise hier weitergehen, wir waren in Kinshasa, waren jetzt kurz in Südkorea, nach Japan gehen, stimmt das Klischee, dass es so schwierig ist, in Japan als Ausländerin in die privaten Zirkel zu kommen, also Menschen privat kennenzulernen? Wie war das für Sie in Tokio?
Man sagt ja über Asien, dass die Koreaner die Italiener Asiens sind. Also die haben was sehr Offenes, auch was sehr Lebendiges. Und das stimmt schon. Japanerinnen und Japaner sind stiller. Und das ist in der Tat nicht so leicht, Menschen kennenzulernen. Ich hatte aber durch meinen Sprachkurs Koreanisch in Seoul eine japanische Freundin, die auch einen koreanischen Hintergrund hatte. Und die hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen und dann haben wir ja japanisch gegessen und uns aber auch in koreanischer Tracht angezogen, sind dann zum Tempel gegangen. Also das ist eine Verbindung, die ich seitdem hatte und deswegen hatte ich vielleicht nochmal einen anderen Zugang. Und auch über die Germanistik, also ich hatte immer Verbindungen über Korea nach Japan und dann sind da auch Gespräche entstanden, die Leute laden einen dann auch zum Essen ein, das ist auch ganz wichtig. Aber ohne die Sprache zu kennen, ist es in der Tat nicht so leicht. Wobei ich finde auch nicht, dass das einzige Land der Welt ist, wo das so ist. Ich glaube, es ist für viele Leute, wenn sie nach Deutschland kommen, auch nicht so leicht, Zugang zu finden in unserer Gesellschaft. Weil es über die Sprache funktioniert und es auch dauert einfach. Also ich bin ja nach Stuttgart gezogen. Es dauert einfach, bis man gute, belastbare Beziehungen aufgebaut hat. Da sind manche Länder vielleicht ein bisschen schneller, aber es ist einfach sehr unterschiedlich.
Wie haben Sie es in Afrika erlebt? Also es gibt ja beziehe ich mein Wissen vor allem aus Serien oder so. Es gibt da so dieses Bild von Blasen, wo so Expats von Westeuropäern oder Amerikanerinnen, die in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten oder für Rohstoffunternehmen dort arbeiten. Wenn ich an Kinshasa denke, dass das so ein Klischee ist. Wie haben Sie das erlebt in Kinshasa? Bleibt man unter sich oder?
In Kinshasa hatte ich ganz viele Kontakte in die Gesellschaft hinein, weil die Leute total offen sind. Die haben ein großes Selbstbewusstsein und sind da sehr direkt oder können auf Menschen zugehen, laden einen ein. Das ist ja auch durch die Musik und durch diese offene, man geht auch gerne weg, man trinkt, man tanzt. Ist, glaube ich, auch dank meines Jobs als Goethe-Institut da selbst auch Kulturprogramme organisiert zu haben. Dann kommt man in Kontakt und ich hatte beobachtet, dass vielleicht andere Expats, Menschen, die aus anderen Ländern kommen, um dort zu arbeiten, vielleicht nicht so diesen Zugang haben. Das ist auf jeden Fall ein Privileg meines Jobs. Man kann sich da auch zurückziehen und nur unter sich bleiben. Aber das war nie der Sinn, warum ich ins Ausland gegangen bin, weil ich mich ja interessiert habe für die Menschen vor Ort. Wie leben sie? Was beschäftigt sie? Und da enge Beziehungen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, das ist wichtig für den Job, aber es macht natürlich auch Spaß und es berührt Menschen. Und ich bin heute noch in Kontakt mit ganz vielen Leuten aus Kinshasa. Und wenn sie zum Beispiel zur Berlinale eingeladen werden mit ihren Filmen, wo sie vor 5 Jahren oder 10 Jahren angefangen haben, Filme zu machen, dann ist das natürlich auch besonders toll und zeigt die Wirkung dieser Arbeit, die wir tun vor Ort.
Berlinale ist für mich so ein Stichwort, weil es so ähnlich klingt wie Biennale in Venedig.
Man muss sich konzentrieren, wenn man die zwei Großkulturevents auseinanderhalten möchte. Das kann ich nachvollziehen.
Und ich möchte auf das IFA, auf das Institut für Auslandsbeziehungen, kurz zu sprechen kommen. Da sind Sie Generalsekretärin gewesen, einige Jahre, so, was ja auch so in diesen kulturpolitischen Dunstkreis gehört, von den Goethe-Instituten eben auch. Und da sind Sie als Chefin des Instituts für Auslandsbeziehungen für den deutschen Pavillon bei der Venedig-Biennale zuständig gewesen. Da stehen die Kuratorin in der Zeitung und die beiden Künstlerinnen. Was haben Sie dabei gemacht als Chefin?
Ich war verantwortlich für das Gesamtprojekt in dem Sinne, dass ja eine Jury zusammengestellt wird, die Vorschläge einbringt, die eine Kuratorin mit einem Konzept auswählt, die sicherstellt, dass die Gelder vorhanden sind, dass sie vertraglich gut geregelt verwendet werden können, dass es Drittmittel gibt und dass wir ein Sicherheitskonzept haben, wenn wir eins brauchen, wie wir die Kommunikation gemeinsam gestalten. Das ist das Aufgabengebiet als Generalsekretärin am IFA.
Und machen Sie das dann nur am Schreibtisch oder waren Sie dann tatsächlich auch in Venedig und standen vor dem Pavillon und hatten auch diesen Effekt, dass dieser Pavillon, dieser protzige Bau aus einer sehr nationalistischen deutschen Vergangenheit, dass der so mit dieser Oberfläche eines Plattenbaus aus Ost-Berlin überzogen war, so, also dieser Marzahn-Effekt in den Giardini in Venedig?
Der Anblick zum ersten Mal, diesen kleinen Hügel hochzulaufen in Venedig, in den Giardini, also im Hauptgelände der Biennale, und dann zum ersten Mal live zu sehen, wie dieses Mosaik an dem Pavillon angebracht war, das war überwältigend. Hinter dem Pavillon steht ein ganzes Team. Ganz viele Kolleginnen vom IFA sind vor Ort über mehrere Monate und organisieren das in Venedig. Und ein Teil ist auch Schreibtischarbeit. Wir haben die Skizzen gesehen. Wir wussten natürlich, wie die Arbeit aussehen soll, auch wenn das geheim gehalten wird, bis zum Pressetermin. Ein ganz großer Moment. Und das dann live zu sehen, das war ganz besonders. Ich glaube, uns sind allen die Schauer über die Rücken gelaufen. Und ich muss wirklich sagen, Sung Thieu, die Künstlerin, die das verantwortet hat, ganz großartige Künstlerin. Übrigens auch ja verwoben mit Sachsen, genauso wie Henrike Naumann, die zweite Künstlerin, die den Innenbereich gestaltet hat. Und so ein Projekt zu erdenken und das auch umzusetzen, das verdient wirklich höchsten Respekt.
Ich freue mich darüber, dass Sie es so sagen, weil ich hatte das Gefühl, dass die Arbeit von Henrike Naumann so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat in der Beschreibung des Ganzen, in der Presse dazu. Und mir ging es nämlich auch, diese Arbeit ist auch durchaus großartig, aber dieser Effekt, vor diesem Pavillon zu stehen und diesen Plattenbau-Neubau-Effekt dort zu haben, wie Sie es gerade beschrieben haben, das ist, dann hatte das jetzt hier seinen Platz. Gitte Tschoch, seit Juli Generalsekretärin und Vorstandsvorsitzende vom Goethe-Institut, ist heute hier bei MDR Kultur trifft. Ich habe anfangs hier von unserer Zuständigkeit rumgetönt. Eine Frau aus Sachsen übernimmt Spitzenpositionen in der Deutschen Kulturinstitution. Da sind wir hier zuständig, MDR Kultur. Und mir fällt jetzt auf, wir haben noch kein Wort über Sachsen gesprochen. Das sollten wir mal ändern demnächst hier, wenn wir Susan Weger gehört haben. MDR Kultur trifft mit der Generalsekretärin, Vorstandsvorsitzenden vom Goethe-Institut, Gitte Tschoch. Wir sind hier bisher naheliegenderweise in der Welt unterwegs gewesen, eher im Wohin. Jetzt ist das Woher dran, Frohburg in Sachsen. Haben Sie überlegt, als Guntram Vesper den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat für den Roman Frohburg, haben Sie überlegt, ihn nach Kinshasa einzuladen? Weil es war genau 2016, als das passiert ist, als diese Stadt, aus der Sie kommen, plötzlich mit diesem Ziegelstein-Roman so diese Aufmerksamkeit bekommen hat mit diesem scheuen alten Herrn.
Ich habe mich total gefreut, das zu spüren, wie das ist, wenn die eigene Herkunft der Ort eine Sichtbarkeit hat, weil ich denke, dass wir das in Sachsen manchmal gar nicht so haben, wie das normal ist in Baden-Württemberg. Aber ihn einzuladen nach Kinshasa habe ich bestimmt mal kurz überlegt, aber dann verworfen, weil es wichtig ist, in der Arbeit Anknüpfungspunkte zu finden zu der lokalen Kulturszene vor Ort und zu schauen, was ist interessant, wo können gute Verbindungen bestehen. Und da müsste man zum Beispiel erstmal das Buch übersetzen. Und dann ist es auch ein sehr konkreter Zusammenhang. Deswegen, das haben wir nicht gemacht. Aber Henrike Naumann zum Beispiel, die war in Kinshasa, ist ja auch eine Künstlerin aus Sachsen, die leider verstorben ist, aber noch den Pavillon machen konnte dieses Jahr. Und die hat eben dort künstlerisch gearbeitet mit Möbeln, hat ganz viele Leute eingeladen, hat sich auch mit Macht und mit Mode auseinandergesetzt. Also das waren Themen, die waren einfach anschlussfähig und deswegen hat das, glaube ich, auch einen Eindruck gemacht vor Ort.
Da sind wir wieder bei Kinshasa. Kinshasa, da könnte ich jetzt abzweigen wieder mit meinem Interesse an der Welt und über die Modestadt Kinshasa sprechen. Aber wie hat Ihr Frohburg denn eigentlich ausgesehen? Also nehmen wir, Sie haben gesagt, geboren am Europatag, nehmen wir den Europatag 1994, als Sie im Mai 10 geworden sind. So, das hatte das Naturfreibad, war wahrscheinlich noch nicht offen an dem Tag.
Wahrscheinlich nicht,
9. Nein. Mai, um mal den Europatag auch nochmal deutlich zu sagen, am 9. Mai 1994. Also Sie können sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, aber was ist denn da naheliegend an Assoziationen?
Also das ist ja dann das Ende der Grundschule. Wechsel aufs Gymnasium, Borna, Pestalozzi-Gymnasium gibt es nicht mehr. Also weil die gab halt mehr Schulen damals als jetzt. War ja noch geburtenstarker Jahrgang. Und diese Zeit, die 90er Jahre, die waren ja im Rückblick geprägt von sehr viel Unruhe oder wenig Orientierung, aber ich glaube, weiß nicht, ob jetzt da schon mein Interesse gewachsen ist, aber so im Gymnasium ging das los, mich halt für die Welt zu interessieren, für Literatur zu interessieren. Und Literatur ist ja auch ein gutes Medium, um andere Lebensrealitäten kennenzulernen. Das war, glaube ich, so in der Zeit. Und ich bin dann erst später, habe ich die ersten Sprachkurse gemacht in England. 10 Jahre, ja, habe ich jetzt nicht direkt so eine Assoziation.
Und wie war das bei Ihnen zu Hause? Also mit dieser, war die Welt, also auch gerade die Welt, in die man nicht reisen konnte, war das ein Thema gewesen bei Ihnen zu Hause?
Auf jeden Fall. Also diese Freiheit, reisen zu können und machen zu können, was man sich vornimmt, was ich möchte, das haben meine Eltern immer betont, wie gut das ist, dass es jetzt möglich ist und was wir, meine Schwester und ich, für Möglichkeiten haben. Und ich habe es ja auch wirklich genutzt mit dem, ich bin sehr, sehr früh ins Ausland gegangen, ja. Und auch weit weggegangen.
Ja. Ja, und was war es für ein Milieu, in dem Sie groß geworden sind?
Ja, ich habe ja dann Steffen Mau angefangen zu lesen mit Lütten Klein, um mehr über die ostdeutsche Gesellschaft auch zu verstehen. Und Kleinbürgertum würde man, glaube ich, sagen, also statthafte Menschen mit Beruf, gut angekommen, aber jetzt weder besonders aus dem kulturellen oder künstlerischen Milieu noch jetzt wahnsinnig dissident gewesen, aber immer Menschen mit eigener Meinung, ja.
Hat es jemand gegeben, der Sie ermutigt hat?
Wir hatten einen Familienfreund, der kam aus dem Sauerland, also aus Westdeutschland. Der hatte sich mit meinem Vater angefreundet in den 80er Jahren, 1980 glaube ich, über eine gemeinsame Leidenschaft für Züge und Dampflokomotiven. Und die gab es ja in der DDR noch. Und der war immer so ein Ankerpunkt. Der ist viel zu Besuch gekommen. Und da war klar, da gibt's noch was anderes. Und er hat eine ganz offene und freie Art zu sein. Sehr humorvoll, lustig. Und das war wichtig für mich, das zu sehen, dass man auch so sein kann. Und deswegen, glaube ich, kam dann auch das Interesse, rauszugehen und mehr kennenzulernen über die Welt.
Und wenn Sie in der Welt sind, wie beschreiben Sie diesen Ort, an dem Sie groß geworden sind, wenn Sie irgendwo in der Welt gefragt werden, wo kommst du eigentlich her? Haben Sie da eine handliche...
Ich sage, ich komme aus der Nähe von Leipzig, in Ostdeutschland. Und was ich ganz interessant finde, ist, wenn man, also als ich in Korea war, ist diese Aussage, hat sofort Nachfragen hervorgerufen. Ah ja, erzähl mal, wie war das? Wann bist du geboren?
Also auch wegen Interesse. Dieser geteilten Situation in Korea, hat das eine Rolle gespielt?
Ja, oder? Ich denke, da hat man eine Sensibilisierung, aber insgesamt ist das im Ausland, sieht man das halt als einen total interessanten Punkt in der deutschen Geschichte. Da war eine Teilung, die war lange und dann gab es eine Wiedervereinigung oder eine Einheit. Und was hat das heute noch für Auswirkungen? Während das in Westdeutschland gar nicht unbedingt zu Nachfragen kommt, sondern eher erzählt dann das Gegenüber, wo die Person 1989 war, beim Mauerfall. Oder man erzählt dann eigene Geschichten. Und das fand ich interessant und hat mir auch nochmal gezeigt, dass das eine spezielle, besondere Perspektive auch ist, die man haben kann, wenn man so eine Transformation erlebt hat. Und wenn das ganze Umfeld, die Eltern, alle sich auf eine Art neu erfinden mussten.
Und Naja, das ist tatsächlich auch so, wenn man in den USA ist ja auch ganz ähnlich. Also wenn man in einer Bar möchte, dass einem jemand zuhört, fängt man irgendwie an, vom Osten zu erzählen.
Ja, das mache ich jetzt nicht unbedingt. Also es ist schon eher die Nachfrage, die die Geschichten hervorbringt. Ich frage halt gerne selber nach, wenn ich Menschen treffe, die zum Beispiel älter sind als ich, die aus Ostdeutschland kommen, dann frage ich, wo warst du 1989, 90, wie war das? Weil ich das total interessant finde und auch denke, dass wir mehr Austausch darüber brauchen. Deswegen fand ich auch, dass Angela Merkel über ihre Zeit in der DDR so offen geschrieben hat. Ich fand das hilfreich, weil ich kenne natürlich die Lebenswege meiner Eltern, ich kenne so das Umfeld, aber wie konnte man sich in der DDR bewegen? Was gab es da für Möglichkeiten? Warum haben Menschen Entscheidungen getroffen? Und ich würde mir wünschen, dass wir da noch mehr Austausch dazu haben.
Und von Ihrem Lebensweg wissen wir jetzt also aus diesem Gespräch so viel, dass Sie dann irgendwann in Südkorea gelandet sind, weil Sie südkoreanische Literatur studiert haben. Und war das in dem Moment, wo Sie Abitur gemacht haben, direkt der Plan, dass Sie gedacht haben, also ja, für mich ist eigentlich das Naheliegende Südkorea, südkoreanische Literatur, da habe ich schon diese 25 Romane gelesen.
Was mich interessiert, ist die Welt zu verstehen. Und ich wollte deswegen auch weit weg von zu Hause, habe mich dann für ein Studium in München entschieden, für Komparatistik, und das ist Weltliteratur. Also eben nicht nur eine Literatur, nicht nur Germanistik, sondern wirklich da schon breit studieren zu können. Ich habe dann angefangen, Chinesisch zu lernen an der Uni, habe Seminare gemacht in chinesischer Lyrik. Das ging. Und dann hatte die Uni in München, die LMU, ein Austauschprogramm mit der Germanistik an der Seoul National University in Seoul. Und ich dachte so, da ging es gerade los mit China und der neuen Rolle von China in der Welt. Und ich dachte, okay, China wird es sein. Es war dann aber nicht so leicht zu organisieren, da eine Uni zu finden, an die ich andocken konnte. Das gab es damals noch nicht. Und deswegen dann Südkorea. Und ich dachte, das finde ich genauso interessant, gehe ich dorthin. Ich habe ja auf Bachelor studiert und dann Koreanisch gelernt in diesem einen Austauschjahr und bin dann nochmal dahin gegangen für mein Masterstudium, was ich auf Koreanisch auch gemacht habe. Und dass es koreanische Literatur geworden ist, hat damit zu tun, dass ich eben mit Literatur angefangen hatte. Und dann dachte ich, bleib bei dem, was ich kenne und ändere die Literatur, also den Inhalt und nicht komplett das Studienfach. Ich hätte auch internationale Beziehungen studieren können, hat mich auch interessiert. Deswegen ist es ja auch so schön, jetzt am Goethe-Institut beides zu haben, das Internationale und die Kultur. Aber so ist das gekommen. Also nicht so sehr zielgerichtet, sondern eher getrieben von einem Interesse und einer Neugierde insgesamt auf die Welt. Und bei Korea, jetzt ist es ja ein super bekanntes Land, sehr erfolgreich. Auch, es ist ja auch ein Land, was seine Softpower extrem gesteigert hat. Da sind wir wieder bei meinem Thema im Goethe-Institut. Also wir tragen zur Softpower Deutschlands bei. Und Korea hat es eben ganz speziell sich vorgenommen. Sie möchten, dass ihr Essen, dass ihre Musik, dass die Kreativwirtschaft, Serien bekannt sind in der Welt, mindestens genauso bekannt wie japanisches Essen, wie Sushi. Und wenn man sich das jetzt in den 20 Jahren, seitdem
das
ich
das... Das hat sich total eingelöst, ne?
Ja, seitdem ich das beobachte, wenn man das vergleicht. Damals gab es ein koreanisches Restaurant in München. Jetzt gibt es an jeder Ecke gefühlt ein Imbiss, wo man so das Korean Street Food essen kann. Junge Menschen schauen koreanische Serien, hören koreanische Musik. Und es ist von dem Willen der Gesellschaft getragen, sich selbst einzubringen in die internationale Debatte. Und ich finde das sehr, sehr bewundernswert. Ja.
Und Sie sagen es so, als würde es also wie eine Selbstverständlichkeit sein, diese Neugier auf die Welt. Ist das, versteht es sich von selbst, die zu haben? Oder haben Sie irgendwie eine Selbsterzählung, wo Sie sagen, ja, deshalb ist es bei mir so, so hängt es bei mir zusammen mit dieser Neugier auf die Welt? Man könnte ja auch denken, naja, ich hätte, aber die hatte es wirklich eilig, aus Frohburg wegzukommen und den ganz großen Horizont aufzumachen, wäre eine Variante. Ich weiß gar nicht, ob die mich interessiert. Mich interessiert Ihre Variante.
Ich habe keine Erzählung, warum das so ist. Das ist so entstanden, einfach weil es mich auch fesselt. Also die koreanische Sprache zu lernen, die basiert ja auf einem ganz anderen Grundverständnis. Also wir haben vorhin über die Odyssee gesprochen. Also wir beziehen uns in unserer Kultur zum Beispiel auf griechische Geschichte. Und in Korea ist die Religion der Buddhismus, kommt aus China, Indien, hat man Einflüsse aus anderen Sprachen, aus einem anderen Grundverständnis, einer anderen Grundphilosophie oder Religion. Man sitzt viel mehr auf dem Boden. Also das sind wirklich, da gibt es Unterschiede in der Kultur, und das hat mich interessiert und gefesselt. und daher kam das. Anders kann ich es, glaube ich, nicht erklären. Ja.
Wir müssen weiter über das Goethe-Institut reden, weil ich würde auf der anderen Seite, mich zieht es eigentlich sehr dahin, was passiert mit einer, die Sehnsucht nach der Welt hat, dann konkret in der Welt. Also was ist die Freude, das Glück, die Befriedigung, die Gedanken, die man hat, wenn man dann da draußen ist und merkt, ja, das findet wirklich statt. Ich bin jetzt hier wirklich an diesem Ort und ich bin nicht nur als Touristin hier, ich arbeite hier wirklich, habe hier einen Zusammenhang hier. Ich habe sozusagen auf eine sehr softe Art etwas erobert, ja, eine Welt, ein Leben. Aber wir reden ja über das Goethe-Institut. Über die Jahre ist es immer mehr Ihr Beruf geworden, also Deutschland im Ausland zu vermitteln, ein Bild von Deutschland zu vermitteln. Und was ist das für ein Bild von diesem Land, was Sie da vermitteln? Also ich stelle mir, es ist eigentlich schwer vor, darüber anders als persönlich zu sprechen, weil Deutschland ringt ja gerade so sehr und streitet gerade so heftig und ist so zerrissen darüber, was das jetzt hier eigentlich für ein Land ist. Ich meine, morgen wird in Sachsen-Anhalt gewählt. So.
Ja, wir sehen die Debatten in Deutschland und das ist ja, es spricht ja für eine lebendige Demokratie zuallererst, dass wir uns streiten und dass sich immer mehr Stimmen einbringen, auch in unsere innergesellschaftlichen Debatten und Themen. Und worum es dem Goethe-Institut geht, in dieser, ist ja ein Sympathieträger auch für Deutschland. Und die Grundlage oder die Werte sind eben solche wie, also Demokratie an sich. Offenheit, pluralistische Idee von unserem Land, freiheitliche, demokratische Werte, Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, ein hohes Bildungsideal. Das ist das, worum es uns geht, worum es dem Goethe-Institut geht in der täglichen Arbeit. Man muss sich das so vorstellen, ich habe gerade mit einer Kollegin gesprochen aus Mexiko, die sagte, Gitte, du musst dir das so vorstellen, wir haben ein großes Haus. Und da sind ganz viele Leute da, die gehen die sind in den Sprachkursen, trinken vorher vielleicht noch einen Kaffee am Imbiss. Abends gibt's ein Kulturprogramm, da kommen ganz viele Leute, also da ist ein unheimlicher Buzz und eine Energie in diesem Haus, in diesem Goethe-Institut, was für Deutschland steht. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Jetzt sitzen wir hier und an den über 100 Instituten wird gerade Deutsch gelernt, so in dieser Minute. Und das Deutschlernen oder die Kurse, so wie wir sie gestalten, sind ja auch in einer Art gemeinsam was zu lernen und in dem Sinne Demokratiepraxis. In einem Kurs hatte mir mal erzählt, dass eine japanische Sekretärin sagte, sie wurde jetzt hier in diesem Deutschkurs zum ersten Mal nach ihrer Meinung gefragt und wie schön das sei. Und das sind so kleine Anekdoten, an denen man merkt, dass es um noch mehr geht als um deutsche Sprache und eine Verbindung zu schaffen für Deutschland, sondern das sind neue Lebensrealitäten. Und wer weiß, diese Frau hat dann vielleicht in einem anderen Job gearbeitet, kannte was anderes und hat angefangen, was zu verändern. Ja.
Ja, so schön ist Deutschland in Mexico City oder in Tokio. Und wie gesagt, morgen wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Sie haben davon gehört, im Zusammenhang mit den Wahlumfragen und Prognosen zur Landtagswahl. Morgen ist ja unübersehbar, wie schwer es gerade ist, in Deutschland einen gemeinsamen Nenner zu finden. Überhaupt eine gemeinsame Realität, die man sich gemeinsam vorstellt. Wie schildern Sie das im Ausland? Also diese tatsächlich ja auch Krise der Repräsentation, wenn die Institutionen der Demokratie von so vielen Menschen in Frage gestellt werden?
Ist ein wichtiger Punkt, den Sie aufmachen, denn die Glaubwürdigkeit ist natürlich auch darin begründet, realistisch, differenziert, offen über die Themen zu sprechen, die wir in Deutschland haben. Und da gehört auch eine kritische Sichtweise dazu. Also wenn wir Autorinnen, die mit uns unterwegs sind oder Bücher, die übersetzt werden, das ist ja auch kritische Auseinandersetzung, Soziologie findet da statt. Ich muss an, weil wir gerade beim Thema Ostdeutschland sind, an Steffen Mau denken mit seinem Buch Ungleich vereint. Natürlich ist er auch international unterwegs und spricht dort über das Deutschland, was wir derzeit haben und die Debatten, die wir haben. Und es ist ja auch anschlussfähig in vielen Ländern. Es geht uns ja nicht alleine so, dass wir gerade so ein Erstarken wieder von autoritäreren Strömungen sehen. Dadurch entsteht ja Verbindung und Nähe und Vertrauen. Das Motto der Europäischen Kulturinstitute, also Europa ist auch ein wichtiges Thema für mich, ich habe ja auch lange in Brüssel gelebt und dort das Netzwerk der Europäischen Kulturinstitute geleitet. Und das Motto ist, und das trifft auch aufs Goethe-Institut gut zu, Verständnis und Vertrauen zu schaffen zwischen Menschen hier und weltweit. Und Verständnis beinhaltet ja Verstehen, also einfach Informationen frei zu geben. Da sind wir wieder bei den freien Räumen und dem freien Zugang zu verlässlichen Informationen.
Und da sind wir auf eine Art auch bei Moskau, weil also was in Moskau eben auch unter repressiven Bedingungen funktioniert hat im Goethe-Institut, war die Bibliothek, dass also Moskauerinnen und Moskauer dort deutsche Zeitungen lesen konnten, Zugang hatten zu Quellen, die sonst eben schwerer zugänglich sind oder nicht zugänglich waren in Moskau.
Vielleicht noch ein Punkt zu den Menschen, die nicht in Russland leben, sondern um Russland herum, zum Beispiel in der Ukraine oder in Litauen, Estland, Baltikum. Da hat das Goethe-Institut ganz viele Programme, die zum Beispiel auch die Medienkompetenz stärken, um mit Fake News umzugehen. Auch für Jugendliche gibt es in der Ukraine Programme, aber auch in Estland. Das ist auch eine Erweiterung dessen, was wir tun und was gerade nötig ist, weil wir natürlich auch sehen, dass Falschinformationen über Deutschland zum Beispiel verbreitet werden. Und Information über Deutschland ist auch eine der wichtigen Pfeiler der Arbeit des Goethe-Instituts. Und das sieht man gerade in diesen Ländern, dass da ein Bedarf besteht, den wir mit unserem Programm auch füllen können. Und die Ukraine ist sowieso ein ganz wichtiges Land für unsere Arbeit. Und man kann an der Ukraine auch sehr gut sehen, warum Kultur so wichtig ist, auch in unseren Debatten, die von Sicherheit geprägt sind. Weil Russland dort natürlich auch die Kultur angreift und vernichten möchte. Und dazu sagen wir, wir stärken das. Oder die ukrainische Kultur stärkt sich selber, indem sie sichtbar macht, was ihre Geschichte ist, was ihr Beitrag ist zu einer lebendigen Kultur. Das ist ein ganz wichtiger Teil auch des Verständnisses von dem, was Kultur erreichen kann im internationalen Austausch.
Eine Realität, die Sie mit vielen Institutionen, vielen Menschen in der Kulturarbeit teilen, ist, dass es weniger Geld gibt. Die Bundesregierung setzt andere Prioritäten, Goethe-Institute im Ausland schließen. Andererseits werden Sie jetzt sagen, ja, aber wir eröffnen ja auch Goethe-Institute, zum Beispiel in den USA oder in Polen. Das sind strategische Entscheidungen, die Sie nicht getroffen haben, aber weil Sie noch nicht im Amt waren. Mhm. Aber welche Strategie steckt dahinter, die Sie geerbt haben?
Wichtig ist eben, uns als Institution, als Goethe-Institut immer weiterzuentwickeln und dorthin zu gehen, wo Menschen noch nicht so gut in Kontakt mit Deutschland sind oder noch nicht so teilhaben am internationalen Kulturaustausch. Und deswegen eben die Neugründung jetzt anstehend ist, zunächst St. Louis in den USA, also dort auch mehr in die Breite zu gehen, nicht nur in den Hauptstädten tätig zu sein und in Polen eben in Lublin, 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und bald auch europäische Kulturhauptstadt. Und dort als Deutschland eben auch ein Kulturprogramm anzubieten, finde ich gut und richtig und verfolge ich gern weiter. Zumal es ja auch darum geht, so ein Netzwerk beweglich zu halten. Ich glaube, wir haben jetzt lange nicht solche Zeiten erlebt, wo so viele Krisenkonflikte, Kriege stattgefunden haben auf der Welt. Und das verändert natürlich die Außenpolitik, also das Verhältnis Deutschlands zu anderen Ländern und eröffnet dadurch auch neue Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten, um unsere Arbeit dem anzupassen. Und ich finde es eben wichtig, in die Breite der Gesellschaft zu gehen. Und nicht nur in den großen Städten verortet zu sein, die ja selbst sehr gut vernetzt sind und eine internationale Kulturszene haben. Das sehen wir ja hier in Deutschland auch. Und um wieder den Bogen zu Sachsen-Anhalt zu schlagen oder zu Sachsen, dem Bundesland, in dem ich geboren wurde, ist eben auch ganz wichtig, Kulturinstitutionen hier weltweit zu vernetzen. Also es gibt Zusammenarbeiten mit dem Ostenfestival in Bitterfeld-Wolfen zum Beispiel oder mit dem Bach-Festival in Leipzig. Und dafür einen Austausch zu sorgen, das ist eine Sache, die wir leisten können als Goethe-Institut.
Und haben Sie ein Beispiel entdeckt in diesen 40 Tagen, wo Sie ja ganz viel sich angeschaut haben, vermutlich in den Goethe-Instituten, was so alles läuft gerade aktuell, wo Sie jetzt als Chefin gesagt haben, ja, das wusste ich ja gar nicht, dass es das gibt, da bin ich aber überrascht, wo Sie gedacht haben, oh ja, das ist genau das, was ich machen will, wenn wir, sagen Sie, wenn wir bei Goethe oder wenn wir Goethes, wie sagt man bei Ihnen?
Wir bei Goethe.
Wenn wir bei Goethe das machen, dann ist das genau das, was ich denke, das ist mein Ding, das finde ich so gut, da fühle ich mich am richtigen Platz.
Ja, das sind insgesamt die Projekte, die vernetzen, die vielleicht auch Unvorhergesehenes zusammenbringen. Es gibt, also weil wir gerade bei Sachsen-Anhalt sind, da ist ja die Himmelsscheibe von Nebra ein archäologisches Stück, die wird jetzt zum ersten Mal in Jerewan gezeigt.
Genau, sie gucken mich dabei so fragend an. Ich wohne um die Ecke hier in Halle und weiß, wie also auch in dem Museum die Menschen ihre Himmelsscheibe da verstehen und sagen, wenn die auf Reisen geht, jetzt nach Jerewan, was das für im Museum bedeutet, jetzt ist sie nicht da.
Okay. Ja, aber es ist gut für andere Menschen in Armenien, die sie sehen können.
Da gibt's ein super Stolz gibt's da.
Genau, ein Projekt, das sich mit Sound und der Welt auseinandersetzt. Und ich finde, dass, wie ich schon gesagt habe, unsere Arbeit in der Ukraine sehr wichtig ist. Da gibt es einen Resilienzfonds, es gibt Programme zur Stärkung des Kultursektors. Und ein Projekt, sagte mir gerade der Kollege, Lernen unter Luftalarm. Also auch Bildungsprojekte zu entwickeln, die in dieser Situation, in dieser kritischen Situation im Angriff dazu beitragen kann, dass Bildung weitergeht und dass Menschen lernen können und sich dadurch auch noch international vernetzen können. Das ist so eine Sache, wo ich denke, das ist genau die DNA des Goethe-Instituts.
Das war MDR Kultur trifft mit der neuen Generalsekretärin und Vorstandsvorsitzenden vom Goethe-Institut, Gitte Tschoch. Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch und nächste Woche kommt Alexandra Husemeier. Alexandra Husemeier macht in Eisenach das Kulturbüro Der Rote Faden. Sie ist Kulturmanagerin, Museumspädagogin, PR-Frau, Stadtführerin, Projektleiterin der Achava-Festspiele in Eisenach, die bald beginnen. Und außerdem ist sie auch noch Vorsitzende vom Kunstverein und in einem früheren Leben hat sie gewebt. Richtig handwerklich, so wie sie heute die Fäden spinnt, ist sie richtig eine Meisterin der Handweberei. Sie ist nächste Woche hier. Und Gitte Tschoch, Dankeschön.
Danke auch.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.